Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Es ist, wie jeder weiß, draußen kälter als hier. Es ist kalt und ich habe eine gewisse Skepsis, wenn ich auf Ostern gucke und denke, ihr geht so schön herum und verteilt die Ostereier draußen, dann müsst ihr den Kindern wahrscheinlich gleich noch einen Meißel mitgeben, damit sie die dann aus der hartgefrorenen Erde, an die sie natürlich auch schon hineingefroren haben und sind, herausmeißeln können. Nun freue ich mich, dass wir heute hier zusammen sind. Das macht es gleich etwas wärmer. Wenn ich richtig informiert bin, bringt jeder 60 Watt Eigenwärme mit. Ihr könnt es mal zusammenrechnen, wie hier gerade geheizt wird durch uns. Aber vor allem freue ich mich über Gottes Wort. Denn Gottes Wort ist von der Art, dass es zu Herzen geht und die Herzen warm macht. Und darum möchte ich jetzt auch meinen Herrn bitten, lieber Herr, komm und mach es warm in unseren Herzen. Rühre du unsere Herzen an und erfülle uns mit deiner Herrlichkeit. Amen. Er kommt. Wer? Dem Volk in Jerusalem musste man das nicht groß erklären. Da wusste jeder, wer kam. Dieser Name elektrisierte die Stadt und die Massen. Jesus, nichts wie hin. Er kommt. Und die Bibel erzählt von diesem Einzug nach Jerusalem und ich lese uns den Text vor. Und ich denke, wir stehen vor Gottes Wort auf aus Johannes 12, als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Und nun, lieber Herr, rede du selbst. Amen. Er kommt, und die Gliederung zu dieser Predigt heißt: erstens ein Esel, der uns etwas zeigt, zweitens ein König, der schweigt, und drittens ein Volk, das schreit. Ein Esel, der uns etwas zeigt. Und dieser Esel spielt in dieser Geschichte eine besondere Rolle. Spielt er damals auch schon. Das war schon erstaunlich, dass er auf einem Esel einreitet und nicht auf dem hohen Ross daherkommt. Und wenn das vergleichbar wäre mit heute, dann wäre der Esel so etwas, als würde der Bundespräsident auf einer Mofa nach Bremen reinfahren. Da würden auch alle nur lachen. So war das damals auch, so in etwa. Aber der Esel hatte einen biblischen Hintergrund und die Eingeweihten, die wussten schon, worum es ging. Aber dieser Esel, ja, normalerweise werde ich etwas leicht säuerlich, wenn man mich mit einem Esel vergleicht. Aber damals hätte ich wohl gern Esel sein mögen, damals, als Jesus in Jerusalem einzog. Ich habe des Öfteren auf einem Esel gesessen, wenn man auf irgendwas hinauf musste und es war hoch, da wurde man auf einem Esel hintransportiert. Und dann habe ich das erste Mal, als ich auf einem Esel saß, gestaunt. Der Esel war markiert. Der hat ein Kreuz auf dem Rücken. Ein richtiges Kreuz. Und ich behaupte mal einfach, ob das biologisch alles stimmt, weiß ich nicht. Ich behaupte einfach, dieses Kreuz hatte nur deshalb, weil er ein Heiland getragen hatte, Jesus. Und dadurch hat er das Kreuz bekommen. Ob das richtig ist, ich glaube es nicht, aber das macht nichts. Irgendjemand hat einmal mit großem Stolz und in geistlicher Überheblichkeit gesagt: Der Herr braucht mich. Und dann hat ein anderer Bibelkundiger geantwortet: Das einzige Mal, dass so etwas in der Bibel vorkommt, das steht in Matthäus 21, da heißt es: Der Herr bedarf seiner, aber da spricht er von einem Esel. Und dieser Esel alleine, der könnte uns schon eine Predigt halten und dabei soll er uns doch nur zu Jesus hinbringen. Die Reliquien dieses Esels, also die Knochen dieses berühmten Esels, die wurden in Verona am Palmsonntag ausgestellt. Und Calvin berichtet, der Schwanz dieses Esels sei in der Kathedrale von Genua zu sehen. Nun mag man es glauben oder nicht, mir ist der biblische Esel jedenfalls lieber als ein toter Schwanz. Der lebende, der biblische Esel wird uns jedenfalls in dieser Predigt begleiten und uns immer ein Stückchen weiter zu Jesus hinbringen. Was für eine Eselei, der Herr der Welt auf einem Esel. Ich sagte eben schon, die Eingeweihten, die wussten schon, dass der Prophet das Jahrhunderte vorher schon angekündigt hatte. Und dieser Esel zeigt, dass Jesus Christus wirklich der Mann ist, von dem der Prophet Jesaja schon so viele Jahrhunderte vorher spricht, der Mann der Erfüllung. Hier zeigt der Esel, dass Jesus als König kommt. So hat es der Prophet vorausgesagt. Er kommt in Sanftmut. Denn der Esel ist das Reittier der Geringen und nicht der Mächtigen. Und dieser Esel hat nun einen großen Bahnhof. Er kommt vor Jerusalem an, er soll hineingehen und er merkt, der Empfang gilt nicht ihm, der gilt Jesus. Ob der Esel auch gemerkt hat, dass er Gottes Sohn trug? Jedenfalls steht erstaunlicherweise nichts in der Bibel, dass er gebockt hätte oder störrisch war. Ist das nicht wieder seine Natur? Sonst handelt doch ein Esel ohne Ansehen der Person. Die Älteren unter uns, vielleicht die ganz, ganz Älteren, die können sich vielleicht noch daran erinnern, dass der deutsche Kronprinz Friedrich auf seiner Studienreise in Ägypten mit einem Esel auf die Pyramiden zuritt. Doch plötzlich kam es dem Esel in den Sinn, nun sei es genug. Und das hatte zur Folge, dass Iro Hochgnaden mit gespreizten Beinen über den Eselskopfen wegflog und im Wüstensand auf seinem allergnädigsten Hinterteil landete. Das war, klar, eine Respektlosigkeit eines ägyptischen Esels dem deutschen Kronprinzen gegenüber. Dass der Sturz der Monarchie damit symbolisch vorweggenommen wurde, ist natürlich nur ein Gerücht. Und irgendwo las ich von einem italienischen Tierfriedhof, auf dem ist ein schönes Grabmal zu finden, das einem Esel gewidmet ist. Einem Esel, der sein Leben lang mit dem Militär zu tun gehabt hat und den die Disziplin offensichtlich nicht befriedigte. Ein Gedenkstein trägt die Inschrift, hier ruht der Esel Maggie. Er trat in seinem Leben 2 Generälen, 3 Obersten, 8 Majoren, 16 Hauptleuten, 24 Leutnants, 39 Sergeanten, 145 Soldaten in den Bauch. Sein letzter Tritt traf den Zünder einer 2-Zentner-Bombe. Ja, so muss ich jetzt fragen, sag mal Jesus, war das kein Risiko, ausgerechnet auf einem Esel in Jerusalem einzureiten, wenn der Esel Jesus abgeworfen hätte? So viel Lächerlichkeit, damit hätte Jesus sich doch selbst erledigt. Und seine Gegner hätten ihm womöglich den Justizmord und das Kreuz erspart bei so einer lächerlichen Figur. Denn lächerliche Gestalten braucht man nicht zu bekämpfen. Nur gefährliche sind in Gefahr. Liegt es womöglich daran, dass die Christen in Westeuropa so wenig Widerstand erfahren, weil sie für Unglauben und Gottlosigkeit keinerlei Gefahr darstellen? Kein Gegner, urteilen die Gegner. Und mit einer verächtlichen Handbewegung wird diese Frage vom Tisch gewischt. Aber, es war einmal eine Zeit, da gab es eine festgefügte Weltmacht, unerschütterlich in ihrem System. Ihre Truppen waren unbesiegbar. Und die Feinde drinnen und draußen hatten nichts zu lachen. Dann kamen ein paar Christen und beugten sich nicht dem System, in dem sie nur vor Gott ihre Knie beugten. Und weil es immer mehr solch unbeugsamer Christen wurden und sie durch nichts in die Knie zu zwingen waren, brach eines Tages der römische Kaiserkult und mit ihm das ganze System zusammen. Bekennende, Betende Christen, die sich ihrer Umwelt nicht angepasst hatten, brachten die Weltmacht Nummer 1 zu Fall. Und wir heute? Wir tun uns schwer in diesem Land, in diesem freien Land, wo wir tun und lassen können, machen können, was wir wollen. Wir tun es schwer in diesem Land, das auf dem besten Wege ist, Gott loszuwerden. Wie viele bemühen sich fanatisch darum, Gott loszuwerden, ihn abzuschaffen. Abtreibung, Genmanipulationen, Alkoholismus, Drogen und all die anderen Sünden, von denen die Bibel berichtet. Ja, wie gehen wir damit um? Lieber nicht auffallen als Christen, lieber resignieren, lieber den Kopf in den Sand stecken, lieber schweigen. Sind die Christen damals anders gewesen? Lieber Esel, du hast Jesus nach Jerusalem getragen. Was können wir bei dir lernen? Bei Jesus nicht bocken. Das ist die Antwort. Bei Jesus nicht bocken. Das mag wohl sein. Bockig gegenüber uns selbst. Und willig gegenüber Jesus sollen wir sein. Und ich stelle einfach fest, bei den meisten ist es umgekehrt. Wir sind bockig bei Jesus und wir sind willig gegenüber uns selbst. Was für eine Eselei. Wehe, Gott handelt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Da soll er uns mal kennenlernen. Wehe, er spurt nicht so, wie wir uns das wünschen. Da kann er was erleben. Wehe, unsere Wünsche werden nicht so erfüllt, wie wir es von ihm fordern. Da soll er mal zusehen, wie wir austreten und störrisch und bockig sind. In der Tat, Esel können das. Wir können das noch besser. Da platzt eine Beziehung. Und da heißt es gleich, oh Gott, das kannst du dir doch mit mir nicht leisten. Da läuft es im Beruf nicht so, wie ich es mir vorstelle. Nein, Gott, so habe ich mir das nicht gedacht. Und laut und deutlich schalte es I-A-I-A. Es gibt auch ein leises I-A. Gott, ich möchte ja gern anders, aber ich bringe es nicht. Ich ärgere mich über mich selbst. Ich werde mit mir selbst nicht fertig. Eigentlich möchte ich gar nicht bockig sein, sondern für dich da sein. Und das ist ein hilfloses, ein klägliches I-A. Ja, Jesus, ist das nicht ein Risiko, dass du ausgerechnet uns störrische Esel nimmst? Du kennst uns doch. Machen wir dich nicht lächerlich? Machst du dich durch uns nicht lächerlich? Es mag wohl sein, aber Jesus hat sich an uns gebunden. Er hat sich nicht nur die leicht lenkbaren Menschen ausgesucht. Er hat uns genommen, wie wir sind. Und er will mit uns störrischen Menschen in die Welt, nach Jerusalem, nach Bremen, in die weite Welt hinaus. Freu dich, uns alte störrische Esel nimmt Jesus. Und er geht ganz bewusst ein Risiko ein, aber er hat uns voll im Griff. Er bringt uns zurecht. Er bringt uns nach Haus. Martin Luther hat ein Bild gebraucht, das ich gern zitiere. Er sagt, wir Menschen sind wie Esel. Er sagt es etwas freundlicher. Er sagt, wir Menschen sind wie lastbare Reittiere. Aber das kommt auf dasselbe hinaus. Und dann sagt er weiter, dass jeder Esel einen Herrn hat. Und er meint damit, dass es hier um die Wahl geht zwischen dem Herrn, nämlich zwischen Gott und dem Teufel. Wem gehören wir eigentlich? Von Natur aus dem Bösen. Daraus kommt viel Böses. Deshalb sieht die Welt so aus, wie sie ist. Aber Luther sagt, dann kommt einmal die entscheidende Stunde im Leben des Menschen, dass wir wählen können, ob unser Herr Jesus Christus der Herr sein soll oder der Teufel. Und dieser Herrschaftswechsel, der macht es dann, dass unser neuer Herr, Jesus, uns umlenkt. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann bringt er uns nach Haus, nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Und selbst wenn wir auf diesen Weg nach wie vor bockig sind wie Esel, stehen bleiben, wo wir wollen, bringt uns dieser Herr im Zaumzeug der Liebe nach Haus. Für uns gilt, das können wir von diesem Esel lernen, der Jesus nach Jerusalem gebracht hat, der ihn freudig getragen hat. Und ich frage mich, was hat der Esel wohl gedacht, als er Jesus nach Jerusalem brachte? Hoffentlich sind die Menschen nicht nur größere Esel als ich. Hoffentlich werden sie ein Esel wie ich und stellen sich Jesus zur Verfügung. Hoffentlich. Ja, mach aus dem IA ein Ja. Ja, Herr Jesus. Das war der erste Punkt. Ein Esel, der uns etwas zeigt. Der zweite Punkt heißt, ein König, der schweigt. Der Esel weiß es nicht, das Volk weiß es nicht, die Jünger wollen es nicht wissen. Aber Jesus weiß, da in Jerusalem, da wartet der Tod auf ihn. Und was für ein Tod? Der Tod am Galgen, am Kreuz, aber auch die Vollendung. Gott allein weiß um die Herrlichkeit, die von Ostern her leuchtet. Und deshalb ist dieser Empfang, den man Jesus bereitet, auch nur zu berechtigt. Jesus ist ein König. Er ist der König des Lebens, der in den Tod geht, um ihn endgültig zu besiegen. Jesus kommt schweigend. Was soll er jetzt auch noch sagen? Es ist alles gesagt. Seine Taten und Worte sprechen für sich. Aber man hat ihn immer missverstanden. Mich erinnert das an die Geschichte. Nach einer Untersuchung sagt der Arzt zu seiner Patientin: Gute Frau, Sie gefallen mir gar nicht. Worauf die Patientin leicht beleidigt erwidert: Herr Doktor, das Schönste sind Sie aber auch nicht. So wie die Mitteilung des Arztes, so wurde auch die Verkündigung von Jesus immer wieder nicht richtig verstanden. Wie der Arzt, so wurde auch Jesus immer nur missverstanden. Jesus hatte einen Mann, Lazarus, von den Toten auferweckt. Nach 4 Tagen. Da stinkt man. Normalerweise ist das so im Vorderen Orient. Aber Jesus hatte Lazarus das Leben wieder geschenkt. Und damit war für viele erwiesen, Jesus aus Nazareth ist der erwartete Erlöser. Er ist der gottgesandte König. Und er wird Gottes Reich aufrichten und unsere Hoffnung erfüllen. Und so hatte jeder seine Gedanken mit Jesus und seine Hoffnungen auf ihn. Aber wer lässt sich schon gerne in seinem Denken stören? Jesus hat es ernst gemeint. Der Esel war kein missbrauchtes Symbol. Jesus war wirklich gekommen, um zu leiden und zu sterben. Noch einmal Martin Luther, der sagt, ein Bettlerkönig zieht in Jerusalem ein. So ist das also. Da kommt der große Gott ganz klein, viel zu klein, als dass man auf ihn achtet. Da kommt Jesus, Gottes Sohn, Gott in Person zu uns. Aber wer fragt schon, wer er ist? Gott als Diskussionsthema, darüber lässt sich reden. Oder Gott im Lexikon unter G, das lässt sich nachschlagen. Und wenn es einem nicht passt, dann kann man das Buch auch wieder zuschlagen und es ins Regal stellen. Vielleicht saß auch in Jerusalem gerade einer an einem Buch und wollte es schreiben, ein Buch über Gott. Oder Gott im Internet, nur einen Mausklick weit entfernt. Und dann kommt er und ist ganz anders. Man kann ihn nicht auf Distanz halten. Und die eigenen Gedanken und abgesicherten Überzeugungen scheitern spätestens am Kreuz. Solange er noch einreitet, der kann man sagen, wer ist der denn? Ja, wer schon? Ein Prophet, sagen Sie. Ein Prophet? Ja, dann wäre ja alles wieder in Ordnung. Sogar theologisch wäre alles wieder in Ordnung. Dann wäre Jesus nur einer in der langen Reihe der großen Propheten, die nach Jerusalem kamen und dort im Namen Gottes prophezeit hatten. Und mit Propheten, da ist man auch vorher schon fertig geworden. Nein, Gott auf einem Esel. Bei den Ausgrabungen in Pompeji hat man eine römische Kaserne gefunden an der Wand. Man merkt, es ist alles schon einmal da gewesen, da waren Sprüche zu lesen, Graffiti. Das kostete damals etwas mehr Arbeit als mit der Sprühdose heute. Aber da war zum Beispiel ein Kreuz an der Wand. Und dieses Kreuz endete oben mit einem Eselskopf. Und darunter stand: Alexamenos betet seinen Gott an. Darüber werden sich die Soldaten der Kaserne kaputt gelacht haben, bis sie unter der Glut des Feuer- und Lavaspeigens des Berges erstickten. Alexamenos, das muss ein Christ gewesen sein, über den die anderen nur lachen konnten. Alexamenos betet Gott an. Jetzt nicht mehr Gott auf einem Esel, sondern in Jesus am Kreuz. Was für eine Eselei! Wie kommt er nach Jerusalem? Er kommt als der Gnädige. Er kommt als der Sanftmütige. Er kommt unter Machtverzicht. Der Kirchenvater Augustin hat gesagt, er hat uns geschaffen durch seine Stärke und gesucht durch seine Schwäche. Und das geht in unseren menschlichen Verstand nicht mehr hinein. Aber es gilt. Es ist wahr. Er sucht uns durch seine Schwäche. Und wir dürfen uns finden lassen. Gott sei Dank, dass er so schwach kommt. Zu uns Schwachen. Wie wäre das denn, wenn er so stark käme und uns einfach überrollen würde? Aber er kommt schwach. Und jetzt kommt er als der Gnädige. Da kann sich Jerusalem freuen. Auch das kleine Jerusalem, das unser eigenes Herz ist. Und in diesem kleinen Jerusalem, in meinem eigenen Herz, da bin ich selbst Bürgermeister, hoher Priester, Landpfleger in einem. Da klingen auch die Silberlinge, für die der Herr dann verkauft wird. Das Gabbata, das Hochpflaster, auf dem er geschlagen und gegeißelt wird. Da ist auch ein Golgatha, wo er sterben muss. Was für ein Glück, dass er als der Sanftmütige, dass die Macht auf Gnaden wegen kommt. Ja, und warum dies alles? Warum? In einem Weihnachtslied heißt es: Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben. Was auch wohl sonst? Was haben wir ihm schon zu bieten? Was treibt ihn aus dem Himmel? Womit hätten wir ihn aus dem Himmel locken können? Ich verstehe es mein Leben nicht, aber so war es. Unsere Schuld ist es. Unsere Schuld treibt ihn aus dem Himmel. Unsere Gemeinheiten, der Dreck unseres Lebens, unsere Schäbigkeiten, die wir zugefügt haben und die wir empfangen haben, erleiden mussten. Unsere Schuld lässt ihn nicht in seiner Herrlichkeit bleiben. Er kann nicht zugucken, wie wir an uns selbst ersticken und kaputt gehen. Er will ja kommen, damit wir Vergebung haben und er unsere Wunden heilen kann. Und wo sonst sollen wir das herbekommen? Ein Esel, der uns etwas zeigt, ein König, der schweigt. Und der letzte Punkt heißt: ein Volk, das schreit. Es schreit sich nicht die Kehle aus dem Hals, sondern es schreit sich die Sehnsucht vom Herzen. In der Bibel steht: Das Volk, das Jesus nachlief, schrie ihm nach und rief: Hosianna dem Sohne Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Sie machen ihn zum Messias. Und er ist es auch. Aber sie machen ihn zu ihrem Messias. Sie haben ihre politischen Erwartungen mit ihm. Sie machen ihn zum Brotkönig. Hat er nicht 5.000 gespeist? Und dann noch einmal 4.000, hat er nicht noch genug übrig? Und dann kein Ärger mehr mit der Kostenexplosion im Gesundheitswesen? Hat er denn nicht geheilt? Also macht die Krankenhäuser dicht. Hier ist Jesus, ein Friedenmacher, ein Brotmacher, ein Gesundmacher, ein Lebenmacher, der den Lazarus noch dem Tod entreißt. Sie machen ihn zum König, aber zu ihren Bedingungen. Und so steht zwangsläufig am Ende das Kreuz und nicht der Triumphzug. Das Kreuz ist Gottes Weise, mit unserem Elend fertig zu werden. Auf den Höhen des menschlichen Erfolgs, da stürzen wir nur ab. aus diesen Höhen fallen wir nur herunter. In der Tiefe des Leides Gottes, da werden wir heil. Er ist der König der Leute und sie wissen es nicht. Er ist doch dann ihr König, wenn er ihre Erwartungen nicht erfüllt. Das gilt auch noch heute. Es galt damals und das gilt auch noch heute. Er ist doch dann noch unser König, wenn er unsere Erwartungen nicht erfüllt. Er ist auch dann noch unser König, wenn wir anfangen, wie die Leute damals zu schreien, kreuzige ihn. Nicht mehr mit Halleluja, sondern kreuzige ihn. Er ist ihr König und er bleibt es. Und Jesus nimmt die Ehrung hin, auch wenn er selbst nicht gemeint ist. 7. Zweige von den Bäumen, Palmen, streuten sie auf den Weg. Er wurde damals begrenzt. Es war den Leuten ein Fest. Und sie ahnten nicht, dass dies kein Festzug war, sondern im Grunde ein Leichenzug, der nach Golgatha führte. Sie wären sonst wahrscheinlich in Schwarz gegangen und nicht in bunten Kleidern. Und die Kränze wären Kränze fürs Grab gewesen und nicht Kränze der Freude. Schweigend reitet Jesus in Jerusalem ein. Das Volk schreit ihr laut genug. Jeder hat mit ihm Pläne. Aber Gottes Plan mit ihm ist ganz anders. Gottes Plan mit ihm ist uns zum Heil. Und das meinte eben nicht einen politischen Erlöser für kurze Zeit an der Spitze eines Staatswesens. Und ich möchte alle gescheiten Pläne dieser Welt nicht eintauschen gegen diesen einen Plan Gottes mit uns. Eine Welt ohne Jesus, ohne Kreuz und Auferstehung. Eine Welt ohne Vergebung, ohne seine Wiederkunft. Eine Welt ohne Jesus, das ist bereits die Hölle. Guckt in die Welt hinaus, lest die Zeitung und ihr ahnt, was das bedeuten kann. Was hat dir das Leben bis jetzt geboten? Was bietet es dir? Bist du zufrieden? Alle Wünsche erfüllt, alle Sehnsüchte gestillt? Und wenn es an dein letztes Stündlein geht, dann stirbst du gelassen, lebenssatt und ohne Angst. Ich freue mich von Herzen für dich, wenn das so ist. Meine Erfahrung sagt mir, solche Menschen sind außerordentlich selten. Bei den meisten sieht das leider ganz anders aus. Und deshalb möchte ich noch einmal unseren Esel um Hilfe bitten. Man nennt ihn ja den dummen Esel. Aber vielleicht ist er doch klüger, als wir denken. Da heißt es im Alten Testament, beim Propheten Jesaja, Kapitel 1, Vers 3, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt seinen Herrn nicht und das Volk versteht es nicht. In Kurzform heißt dieser Satz, man muss doch wissen, wo man hingehört. Aber der Stall allein tut es nicht. Man muss doch wissen, zu wem man gehört. Also weißt du, wo du hingehörst? Aus welcher Krippe lebst du? Herr und Krippe gehören zusammen. Also wenn ich dich nach deiner Krippe frage, dann frage ich dich auch nach deinem Herrn. Wer ist dein Herr? Und der Gegenspieler Gottes, der Teufel, hat ein hohes Interesse daran, dich in seinem Stall zu halten. Und die Bibel sagt, er ist ein Betrüger von Anfang an. Und er setzt dir Krippen vor mit Futter, das nicht satt macht. Er ist ein vorzüglicher Dekorateur. Und seine Krippen sehen verlockend aus. Herrliche Mahlzeiten versprechen wahre Lebenserfüllung. Und wenn du begierig nimmst, was er bietet, dann merkst du, der Hunger wird immer größer. Und er treibt dich immer schneller von einer Krippe zur anderen und aus der Sehnsucht wird die Sucht. Aber so sehr du auch suchst, du findest nicht. Was hat Gott uns für gute Gaben gegeben? Kleidung. Aber du merkst, du bleibst derselbe. Sexualität. Aber du merkst, die Sehnsucht bleibt. Neue Einrichtung in der Wohnung. Aber du merkst, nur die Kulisse ist verändert. Du kannst dir alles leisten, aber du merkst, glücklich bin ich nicht. Ernst Bloch, der Philosoph, hat gesprochen von der Melancholie der Erfüllung. Melancholie der Erfüllung. Vielleicht kennst du das Wort nicht, aber du weißt genau, was er meint. Das ist das süße Gift in den Speisen, die in den Krippen unserer Welt zu finden sind. Krippe Erfolg. Wenn ich dies erst einmal habe, wenn ich erst einmal genug verdiene, dann. Krippe Familie. Wenn ich erst einmal Kinder habe, dann. Krippe Kinder. Wenn ich erst einmal Kinder habe, die groß und aus dem Haus sind, dann. Krippe Alter. Wenn ich erst einmal 18 bin und machen kann, was ich will, dann. Krippe Alter noch einmal. Wenn ich erst einmal pensioniert und in Rente bin, dann. Ja, dann bist du tot und hast vom Leben nichts gehabt als Vertröstung auf das Leben. Denn jedes Mal, wenn du endlich hattest, was du wolltest, warst du nicht glücklich, sondern leer. Melancholie der Erfüllung. Gott sei Dank spricht Jesus anders. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und weiter sagt er, ich bin gekommen, dass sie das Leben in seiner ganzen Fülle haben sollen. Kein vergiftetes Futter, das melancholisch macht. Nein, sattmachende, erfüllende Lebensnahrung, die Vorgeschmack auf die Ewigkeit gibt. Dazu lädt Jesus uns ein. Da kommt ein Mann zum Glauben. Habe ich erlebt, vor 2 Jahren. Mit 92 Jahren. 92. Da kommt man normalerweise nicht mehr zum Glauben. Das sage ich hier in aller Klarheit und Deutlichkeit. Normalerweise hat sich das Leben und das Lebensmuster so festgefressen, dass sich da nichts mehr ändert. Aber hier tat Gott das Wunder. Dieses große Wunder, dass einer mit 92 zum Glauben kam. Und dann habe ich mit dem Mann in der Seelsorge 2 Tage zusammengesessen. In 92 Jahren summt sich so manches auf. Das ist er dann alles losgeworden. Und dann stand er da und sagte vor den anderen Leuten, was war ich dumm, dass ich bis jetzt ohne Jesus gelebt habe. Was hab ich alles versäumt. 92. Seht ihr, Jesus lässt uns die Wahl, ob wir ihn aufnehmen wollen oder nicht. Es ist die Wahl zwischen Heil und Unheil, zwischen Leben und Tod, zwischen Verlorensein und Gerettetsein. Und Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und auftut, zu dem werde ich hineingehen. Und da geht es nicht mehr um ein aus Steinen gebautes Jerusalem, sondern um die Herzen der Menschen, die letztlich seine Stadt sind. Er kommt jetzt auch zu dir. Lässt du ihn hinein? Amen.